Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Mein Name ist Hanna Wilhelm. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und ich habe heute einen Gast bei mir im Studio, mit dem mich eine große Leidenschaft verbindet: der Garten. Ja, wenn Hanni Plato über ihren Garten spricht oder schreibt, dann spürt man ihre Liebe zu dem kleinen Fleckchen Erde. Die Hobbygärtnerin hat sich im Laufe der Jahre einen reichen Schatz an Wissen über Pflanzen und Tiere angeeignet und gibt ihre Erfahrung in ihrem reich bebilderten Buch Gartenglück und dem Blog Mein Gartenglück gerne an andere weiter. Ja, und für die gelernte Grafikerin ist ihr Garten aber nicht nur eine Oase der Schöpfung, sondern auch der Ort, an dem sie immer wieder Gott begegnet. Wie das genau aussieht und wie man selbst diese Erfahrung machen kann, das will ich heute von ihr wissen. Und ich denke, es fällt auch der eine oder andere Tipp für einen schönen Garten ab. Eine Sendung also nicht nur, aber ganz bestimmt ganz besonders für Gartenfreunde. Herzlich willkommen, Hanni.
Ja, danke, liebe Hanna. Das ist echt schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich auch. Und ich denke, ich habe auch nicht übertrieben, als ich dich so enthusiastisch als Gartenfreundin vorgestellt habe. Wie oft findet man dich denn in deinem Garten vor?
Ich versuche wirklich, jeden Tag mal in den Garten zu gehen. Ich bin halt Vollzeit beschäftigt, habe einen Teenager-Sohn. Und ja, das ist in jeder Hinsicht genug zu tun. Aber der Garten ist halt eine Oase für mich. Selbst wenn ich dann einfach nur gucke und einmal gieße, an einer Rose rieche oder mal ein paar Rosen abschneide, hier Unkraut zupfe, da irgendwie was angucke. Es tut einfach gut.
Mhm. Wie ist denn diese Leidenschaft zum Garten in dir geweckt worden? Gab es da jemand, der diese Liebe zum Garten in dein Herz eingepflanzt hat?
Also ich denke mal, das fing ganz früh an, schon mit meiner Mutter, die auch eine begeisterte Gärtnerin war oder ist. Und wir hatten als Kinder auch beide ein Beet und konnten uns ausprobieren. Und mich hat das immer fasziniert, dass da was wächst. Ich mochte sogar Unkraut jeden, weil ich dann meine Ruhe hatte. Und ja, also es war einfach schön. Und das, ich habe dann auch ein ganz anderes kleines Beet gehabt. Da habe ich Unkraut gezüchtet. Das war auch schön. Also einfach solche kleinen Sachen. Und ich habe auch viel gelernt mit meiner Mutter. Das haben wir viel abgeguckt. Sie hat auch viel experimentiert, ausprobiert und ja, da habe ich viel gelernt.
Das finde ich spannend, weil meine Mutter hatte auch einen Garten, einen großen Nutzgarten, und für mich war das als Kind, ich war da gerne vielleicht, um Früchte zu naschen, aber wenn es ums Arbeiten ging, da habe ich mich dann doch eher geziert. Es hat bei mir etwas länger gedauert, bis diese Liebe dann auch durchgeschlagen ist, eigentlich erst als Erwachsene. Wir teilen neben dieser Leidenschaft für den Garten noch eine andere Leidenschaft. Uns ist beiden der Glaube an Gott wichtig, der christliche Glaube. Du arbeitest auch als Grafikerin in einem christlichen Verlag. Hat Gott in deinem Leben auch schon immer eine Rolle gespielt?
Also ich weiß noch, dass ich eigentlich immer an Gott geglaubt habe. Und wahrscheinlich hätte ich mich schon viel, viel früher bekehrt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Also ich komme aus einem nicht gläubigen Elternhaus, aber meine beste zwei Freundinnen waren Christen, und ich weiß noch, ich wollte ganz gern den Jesus-Film sehen, der gerade bei einer Freundin lief, aber sie wollte nicht, sie hatte kein Interesse, wahrscheinlich weil sie es alles schon kannte, aber ich fand es total spannend. Und ja, aber dann wollte sie lieber spielen, das ging die ging die Sache an mir vorbei, das war ein bisschen schade. Ich wollte auch ganz gern in die Jungscha gehen, einfach weil es da ein tolles Rätselheft gab. Ja, aber das wollten meine Eltern nicht. Und dann habe ich aber, also erstmal wusste ich, dass es gibt einen Gott, weil ich habe Klavier gespielt und es wäre nicht doll, ja. Also, aber ich habe Bach gespielt, ganz, ganz simple Sachen, ja. Also ganz, ganz einfache, was ich dann schon konnte. Aber mir war klar, also so schöne Musik, da muss es einen Gott geben.
Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wie hast du Gott dann doch noch gefunden? Du hast vorher gesagt, du hast dich dann bekehrt. Also das, damit meint man die Hinwendung zu Gott, dass man Jesus in sein Leben bittet. Wie ist das dann passiert?
Das hat ein bisschen gedauert. Also ich wusste, es gibt einen Gott, aber dass es eine persönliche Beziehung sein kann und überhaupt ist, dass Jesus als sein Sohn, das wusste ich nicht, hatte ich einfach gar keine Informationen. Und dann wollte ich schon mit 5 Jahren wollte ich nach Australien gehen. Das war mal so ein Traum und einfach so kleinster Kontinent, da muss ich hin. Und dann habe ich das tatsächlich selbst organisiert, dass ich da hinkomme.
Mit 5 Jahren?
Mit fünf hatte ich die Idee. Und mit 15 wollte ich dann ganz gerne hin, so einen Austausch. Und da hatte Gott schon seine Hände im Spiel. Weil das hätte sonst gar nicht funktioniert. Also das Austauschprogramm war damals und ist wahrscheinlich heute immer noch sehr, sehr teuer. Und ich habe es so privat gemacht. Und also das war ein bisschen längere Geschichte. Aber es hat funktioniert. Und dann war ich da. Und ich weiß noch, ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte. Ja, ich hatte sogar als Teenie tolle Eltern, ja, die mir Freiheit gegeben haben und alles. Hatte gute Noten, obwohl ich mich gar nicht so angestrengt habe. Ich hatte tolle Freunde. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt was. Das musste mir gar keiner sagen. Es fehlte mir was im Leben und das war was Wichtiges. Das war mir klar. Und dann habe ich bei einer Pastorenfamilie gelebt.
In Australien.
In Australien und bin höflicherweise mit den Gottesdienst gegangen. Und da habe ich halt viele Informationen bekommen und was mich da auch angesprochen hat, waren hauptsächlich die Lieder. Also das war damals Hillsong in den Anfängen. Und das war einfach, hat mein Herz berührt. Und dann war ich bei einem Camp, das war im Outback, habe ich meinen ersten Koala gesehen, das war ganz toll. Und dann war da auch eine Predigt und dann hat ein Mädchen, ich glaube, es war aus Skandinavien, das hat ein Zeugnis gegeben und das hat mich dann so berührt und habe ich gedacht, ach du meine Güte, der geht so schlecht, ich würde ihr gern helfen, was soll ich denn machen? Und dann bin ich einfach nach vorne gegangen und hab mitgebetet für sie, weil ich habe gedacht, das ist das Einzige, was du machen kannst. Und dann bin ich rausgegangen, weil es einfach so viel war, was an Einflüssen auf mich zugestürmt ist und saß unter einem Eukalyptusbaum und dann plötzlich habe ich, ich würde es jetzt keine Vision nennen, aber es war einfach so ein Bild und dann habe ich einfach nur Jesus gesehen, also ganz, ganz kurz. Aber ich wusste, das ist Jesus und ich wusste, dass er mich liebt. Und dann bin ich wieder reingegangen und dann war auch jemand da und dann habe ich Anleitung bekommen, was ich jetzt damit mache. Das heißt also mein Leben Jesus geben. Das habe ich dann gemacht und dann war gut. Dann war ich froh und dann natürlich hat sich noch vieles entwickelt, vieles wusste ich nicht, ich habe vieles gelernt, Jesus besser kennengelernt, was mir immer wichtig war, schon am Anfang, wahrscheinlich weil ich auch so ein Umsetzertyp bin, ihm mit ihm zu reden, also ihn wirklich mit reinzunehmen in alles, was ich mache.
Also ich finde, wenn du so sprichst und erzählst, man merkt, dass du ein Mensch bist, der generell auch sehr begeistert ist vom Leben, von Jesus, von allem, sehr schön. Ja, Australien, das wäre bestimmt auch nochmal spannend, die australische Natur- und Pflanzenwelt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber das würde unseren Rahmen heute komplett sprengen. Wir versuchen uns mal auf deinen Garten zu konzentrieren. Ihr habt ein etwa 600 Quadratmeter großes Grundstück und du schreibst im Buch, witzigerweise, den meisten geht es ja andersrum, du schreibst, euer Haus ist zum Glück recht klein, sodass du viel Platz für euren Garten hast. Wir versuchen jetzt mal einen Rundgang durch euren Garten zu machen und zu schauen, was sich da so alles Schönes versteckt. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne selbst einmal einen Blick auf Hanni Platos Garten werfen möchten, auf erfplus.de finden Sie in der Audiothek beim Beitrag zu dieser Sendung einen Gartenplan. Und jetzt fangen wir mal an. Der Zugang zu eurem Grundstück, der liegt im Osten. Eine Auffahrt führt dann ganz im Nordosten zur Eingangstür eures Hauses und links vor dem Haus befindet sich ein Türchen und wenn man das öffnet, dann steht man bei dir im Vorgarten. Wenn man dann ein bisschen am Haus entlang geht, kann man entweder rechts auf die Terrasse gehen oder man geht weiter geradeaus und da geht man dann unter einem Rosenbogen durch und kommt in der südöstlichen Ecke zu einer Sitzbank. Rosenbogen und Sitzbank, das klingt sehr romantisch. Bist du auch eine Romantikerin und warum wolltest du unbedingt einen Rosenbogen und eine Gartenbank in deinem Garten haben?
Also mein Mann würde wahrscheinlich sagen, ich bin keine Romantikerin. Ich bin eher so der sachliche Typ. Aber wenn es um Garten geht, also Rosen und da schon, glaube ich. Also ich wollte immer einen Rosenbogen haben. Also das ist einfach schön, diese ganze Fülle und auch in der richtigen Höhe, dass man da vorbeigehen kann und dran riechen kann und auch mal was abpflücken kann. Ich verschenke halt auch gerne Sträuße und die Bank, tja, das ist so eine Sache. Diese Bank ist unter einem Baum. Das ist ein kleiner Baum, wollte ich auch. Das ist ein Zimtahorn, sehr schön. Also eine tolle Rinde, so richtig was Haptisches. Und mit Gegenlicht dann strahlt so orange diese Rinde durch. Das ist sehr schön. Sitzen tue ich da auf dieser Bank allerdings nie unter dem Baum. Das hat den Grund, dass da die Straße lang geht und dann Abfluss ist. Das duftet jetzt nicht so toll. Aber diese Bank ist trotzdem sehr entspannend für mich, weil wenn ich vom Haus aus rausgucken kann, dann sehe ich diese Bank. Und das hat an sich schon einen völlig entspannenden, also eine völlig entspannende Wirkung auf mich.
Das kann ich gut nachvollziehen, auch wenn du mir damit jetzt meine nächste Frage schon vorweg beantwortet hast. Ich wollte dich jetzt nämlich fragen, sitzt du denn auch mal auf dieser Bank oder bist du vor lauter Gartenarbeit zu beschäftigt, um da mal zu entspannen? Jetzt gibt's da den Abfluss, weswegen du nicht da sitzt. Aber trotzdem mal die Frage, wuselst du in deinem Garten nur oder kannst du da auch wirklich nur mal sitzen oder stehen und genießen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sitze relativ selten im Garten. Wir genießen es als Familie, auf der Terrasse zu sitzen und dort zu frühstücken, zu essen, mittags, Abendbrot, also im Sommer, wenn es irgendwie geht. Auch manchmal im Winter. Also so ein Winterpicknick ist auch schön. Manchmal sitze ich auch draußen und lese. Aber ich würde jetzt nicht sagen wuseln. Es gibt Sachen, also normalerweise rede ich gar nicht von Gartenarbeit. Das ist eigentlich eher Gartenvergnügen für mich. Natürlich, wenn ich jetzt Rasen mähe oder sowas, dann versuche ich schnell durchzukommen, bevor die nächste dunkle Wolke kommt. Das ist dann was anderes. Aber wenn ich im Garten arbeite, sozusagen, dann komme ich zur Ruhe. Dann das ist einfach eine schöne Zeit. Das ist Entspannung pur für mich. Also selbst wenn ich umgrabe oder sowas. Ich habe diese Zugänge zu Gott, das ist bei mir kontemplativ, Natur und aktiv. Das heißt, ich habe dieses aktive Umgraben, ich habe das Kontemplative, ich hatte Zeit nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, auf Gott zu hören, was kommt hoch. Das ist auch immer wieder beim Unkraut jeden oder einfach mal im Garten sein, einfach mal durchschlendern. Das mache ich schon. Schlendern, gießen. Und dann kommen so Sachen hoch. Entweder Sachen, die ich noch nicht verarbeitet habe oder wenn irgendwas zwischen mir und Gott oder jemand anders steht, dann kann ich das irgendwie ihm geben oder jemand ansprechen und sagen, halt, das müssen wir mal klären. Oder auch Sachen, wo ich dankbar bin. Und dann kann ich Gott Danke sagen. Oder das passiert mir auch immer wieder, dass irgendwelche Lieder kommen, also Anbetungslieder, auch ehemalige Chorlieder. Das ist ungefähr so 30 Jahre her, aber die kommen dann ganz plötzlich und dann komme ich in die Anbetung rein.
Also, dass du Gott dann dankst und ihn lobst für genau. Das, was er ist und was er für uns Menschen getan hat.
Ja. Mhm. Ja.
Du hast Ende 2023 dann auch ein Buch veröffentlicht. Es heißt Gartenglück, Begegnungen mit Gott im Garten. Ich möchte gleich darauf zu sprechen kommen, was denn das Gartenglück speziell für dich ist. Wobei, du hast da, glaube ich, auch schon ganz schön viel gesagt. Aber ich möchte jetzt nochmal auf dieses Begegnungen mit Gott im Garten eingehen. Auf deiner Webseite, auf deinem Blog schreibst du, mein Garten ist der Ort, an dem es mir am leichtesten fällt, Gott zu begegnen. Wann hast du denn gemerkt, dass du Gott ganz besonders im Garten begegnest? Wie ist dir das aufgefallen?
Also manche Sachen fallen einem ja erst später auf. Irgendwann habe ich mal gedacht, also wenn mich mal jemand fragen würde, wo ist Gott, dann würde ich sagen, naja, keine Ahnung, aber hast du schon mal im Garten geguckt? Also das wäre so meine spontane Antwort gewesen, ja, weil ich ihn da halt einfach erlebe. Und das ist mehr als einfach nur Gärtnern. Es ist wirklich, da sind natürlich die ganzen Parallelen, Gott als Gärtner und so weiter. Aber es ist nicht ich gehe da nicht so intellektuell ran, sondern es ist eher so praktisch. Da erfahre ich wirklich Gott, wie er ist. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel Blumen gieße, dann empfinde ich das fast mit den Blumen, die durstig sind, gerade bei heißem Wetter, dass Gott auch mich wässert. Ja, das kommt dann einfach so und ich kann es besser nachvollziehen. Es ist dann eher so dieser praktische Zugang.
Also das heißt, du siehst Gott dann als Gärtner, der sich auch um seinen Garten, um diese Erde und um uns Menschen kümmert. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, du hast dann auch das Bild, Gott wässert dein Leben. Das klingt ja ein bisschen poetisch. Was heißt das denn konkret im Alltag?
Also ich Ich bin eigentlich ein Morgenmuffel. Mein Mann, wenn der früher aufsteht als ich, dann kriegen wir uns in die Haare, weil er mir Fragen stellt und ich noch gar keine. Also ich will wieder Musik hören, ich will überhaupt nichts. Ich will einfach mal aufwachen und das dauert dann ein bisschen. Dann gab es auch eine Zeit mehr im Leben, dass ich, da war so viel Seelsorgegespräche, die spontan an einem Tag waren, also fast jeden Tag, dass ich gesagt habe, also ich bin eigentlich eher so der Bibelleser am Abend, aber es geht nicht. Ich brauche die Kraft für den Tag.
Also dass du quasi anderen Menschen seelsorgerlich in oder durch Gespräche geholfen hast.
Genau, ja. Also da waren so viele Anfragen an mich, wo Leute Seelsorge brauchten, dass ich gesagt habe, es reicht nicht, wenn ich abends Bibel lese, ich brauche es für den Tag. Das muss nicht viel sein, aber ich brauche einfach diese Beziehung, diese Connection zu Gott und das früh am Morgen. Und das ist was, wo ich Kraft kriege. Ich merke es nicht immer sofort, ja, also dass ich Bibel lese und dann habe ich Kraft, aber ich merke es, wenn ich es eine Weile nicht mache. Dann, das hält eine Weile, ja, wie einmal auftanken und das Benzin ist noch da, aber nach einer Weile wird es halt weniger und dann merke ich, ich bin genervt oder es wird mir zu viel oder sowas. Ich brauche einfach diese Verbindung und die habe ich durch Bibel lesen und natürlich auch durch Beten. Das ist für mich leichter umzusetzen, immer so zwischendurch auch mit ihm in Kontakt zu bleiben, aber das ist ganz wichtig für mich.
Das heißt, das Bibellesen ist dann so wie Wasser für deine Seele sozusagen.
Genau, das ist so eine Kraftquelle für mich, ja.
Das heißt aber auch, der Garten ist nicht dein einziger Zugang zu Gott, sondern du hast da auch noch andere Quellen, aus denen du für diese Beziehung schöpfst.
Ja, natürlich. Also die Bibel ist so reich. Ja, und dann habe ich auch noch wichtige Beziehungen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ich Menschen habe, mit denen ich auch tiefe Gespräche führen kann. Ja, also da ist zum Teil Garten auch gar kein Thema, weil sie ganz andere Zugänge haben. Trotzdem möchte ich das nicht vermissen.
Dann gehen wir mal weiter in eurem Garten. Wir stehen von der Bank auf der wir jetzt gar nicht gesessen sind. Wenn man an der südlichen Grenze eures Grundstücks entlangläuft, da sind dann hauptsächlich Stauden und Bäume, wenn ich die Skizze richtig interpretiert habe. Was blüht denn da so alles und wie hast du die Pflanzen dafür ausgesucht? Das ist ja doch eine recht große Fläche.
Ja, also bei der Trockenmauer, das ist ein Eckgrundstück, das heißt, diese Trockenmauer zieht sich ziemlich lange hin. Da habe ich tatsächlich Pflanzen ausgesucht, die auch so ein bisschen runterhängen und zum Beispiel einen frühen Sommerflieder, ganz herrlich. Da versuche ich auch immer wieder einen Rhythmus reinzubringen. Das heißt, dass Sachen sich wiederholen und Rosen dann mit zusammenpassen zu Lavendel. Also auch so ein Farbspiel da drin ist, dass es harmoniert. Eine sehr schöne Sache ist, dass ich eine Kletterrose, die haben meine Eltern auch im Garten, die fand ich so schön, hat auch so fantastisch gerochen. Das ist die Rosarium Uetersen. Und die ist tatsächlich in den Baum, also in eine Silberbirne reingerankt. Und das sieht ganz toll aus. Gar nicht mal von uns aus, also vom Garten aus, aber für die Nachbarn. Also zum Teil haben die Nachbarn einen schöneren Blick auf unseren Garten als wir. Aber auch für die Fußgänger, was natürlich auch sehr, sehr schön ist.
Ja, also das ist tatsächlich auch, ich denke auch immer, wenn ich meinen Garten mache, wir haben auch ein Eckgrundstück, da läuft, oder nicht ein Eckgrundstück, aber am Ortsrand und da läuft hinten ein Spazierweg dran vorbei. Und ich denke auch immer so, wenn ich meinen Garten schön mache, ich möchte auch immer, dass die Leute, die außen vorbeilaufen, sich da auch drüber freuen können. Einfach, um sich an der Schöpfung zu freuen und vielleicht auch da in dieser Schönheit eine Ahnung von Gott zu bekommen. Du hast gerade schon den lateinischen Namen dieser Pflanze gesagt. Ich habe ihn mir jetzt nicht gemerkt, aber das ist auch egal, weil wenn man dein Buch liest, man merkt einfach, du hast ein unheimlich breites Fachwissen über die Pflanzenarten, die in deinem Garten wachsen. Hast du dir das so nach und nach angeeignet oder hast du dich da mal richtig hingesetzt und gesagt, so und jetzt studiere ich Pflanzenarten und Pflanzennamen oder wie kam das?
Also als ich den Garten geplant habe, da habe ich mich natürlich richtig reingekniet. Da habe ich Bücher gewälzt. Ich habe alles Mögliche an Informationen. Ich glaube, das ist normal. Wenn einem eine Sache interessiert, dann kniet man sich da rein. Und dann bleiben die Sachen auch hängen. Ja? Das sehe ich an meinem Sohn, der technikbegeistert ist. Ich könnte mir die Sachen nicht merken. Und bei mir sind es halt Pflanzen, die sich mein Mann zum Beispiel nicht merken könnte. Der ist schon froh, wenn er weiß, dass es eine Tulpe ist. Ja, also das ist einfach was mich interessiert und dann bleibt das auch hängen. Ich habe allerdings auch so eine Art Gartentagebuch geführt. Das heißt, ich habe immer pro Monat aufgeschrieben, was blüht gerade, was hat gerade irgendwie vielleicht eins vom Frost auf den Deckel gekriegt und wünsche ich mir für nächstes Jahr oder was setze ich dann für Blumenzwiebeln oder sowas, was könnte ich vielleicht besser düngen oder ne? Also solche Sachen habe ich festgehalten. Und das war auch sehr, sehr hilfreich, weil ich festgestellt habe, als ich das Buch geschrieben habe, ich kann bei den Blütezeiten nicht auf vorhandene Sachen zurückgreifen. Einfach weil sich die Klimaverhältnisse so verändert haben, da habe ich dann meine Aufzeichnung zu Hilfe genommen.
Das heißt, dieses Gartentagebuch führst du immer noch. Ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, du hast deinen Garten geplant. Bei mir ist das eher so, ich sehe eine Ecke und denke, oh, da müsste was gemacht werden. Oder wir haben mehrere Hänge im Garten, die sind schwer zu mähen. Und da habe ich dann geguckt, wie kriege ich vielleicht Bodendecker, dass ich die anders abdecken kann. Und ich bin dann eher so der Typ, ich gehe dann in die Gärtnerei und gucke mal, was mir gefällt. Ich bin dabei vor allem am Anfang aber auch richtig auf die Nase gefallen, weil ich teilweise Pflanzen gekauft habe, die für den Standort nicht gepasst haben, was mir am Anfang nicht klar war. Oder weil ich den Boden nicht genug vorbereitet hatte. Also ich habe so grob das Unkraut weggemacht und die Pflanze dann so ein bisschen eingebuddelt. Aber ich habe nicht die Erde aufgelockert. Ich habe die Pflanzen teilweise nicht tief genug eingegraben. Ich habe mich dann gewundert, warum dieses Unkraut wiederkommt, das ich doch so schön ausgerupft hatte. Und das war wirklich ein Lernprozess, wo mir manche Pflanzen auch wieder eingegangen sind. Manche musste ich dann umpflanzen, weil ich gemerkt habe, der Standort passt nicht. Ging dir das auch so oder geht dir das vielleicht jetzt auch manchmal noch so, dass du manchmal auch auf die Nase fällst mit einer Pflanze, die du gepflanzt hast, wo du merkst, nee, das passt jetzt gar nicht oder die fühlt sich da nicht wohl?
Ach ja, leider. Das ist mir schon häufig passiert. Also zum Beispiel hat meine Mutter einen ganz anderen Boden. Das ist in Schleswig-Holstein, das ist ein dunkler Moorboden, eher sauer. Und dann fand ich diese Wiesenraute so toll. Ja, ach, was für eine schöne, luftige, hohe Pflanze. Sie hat mir schon zweimal Ableger gegeben. Die wachsen bei mir einfach nicht. Wir haben den falschen Boden. Bei mir ist es auch sehr sonnig. Das kann ich einfach vergessen. Das heißt, ich muss wirklich gucken, was bei mir wächst und oder in der Nachbarschaft kann ich mich auch orientieren, wenn ich jetzt noch nicht weiß, dass man sich rantastet.
Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt vielleicht zum ersten Mal einen Garten anlegt oder ein Blumenbeet? Auf was muss man so ganz grundsätzlich achten, wenn man mit einem Garten starten will?
Das ist natürlich eine große Frage. Es kommt drauf an, also wir haben komplett neu gestartet, da war gar nichts. Da musst du erstmal gucken, was habe ich? Steht da vielleicht schon ein Baum? Gibt es schon Wege? Bei uns gab es gar nichts. Ja? Und dann konnte ich natürlich von null anfangen und dann macht so ein Gartenplan auch Sinn. Dir würde ich jetzt raten, guck einfach mal, was ist. Ja? Guck mal, was willst du erhalten, was gefällt dir? Und dann würde ich mich einfach mal an die verschiedenen Fenster stellen, weil der Blick raus auch ganz, ganz wichtig ist. Und dann sagen, okay, also da ist noch nichts, da hätte ich gern Hingucker. Und da hätte ich auch ganz gern was. Damit man einfach schon mal sagt, also daran freue ich mich ständig dann, wenn ich aus dem Garten, also in den Garten rausgucke. Und also so einen groben Plan würde ich dann erstmal machen, damit man weiß, wo die Wege sind. Also wenn du noch gar nichts hast, sind Wege ganz, ganz, ganz wichtig, lieber breit als schmal. Und dass man erstmal die Struktur hat, damit man mit dem ganzen Garten geregt eine Schubkarre auch hinbekommt. Und also das macht man meistens falsch. Habe ich zum Teil auch falsch gemacht, weil ich einfach so ungeduldig war und lieber was pflanzen wollte. Aber den Rat kann ich jedem nur geben. Überlegt euch, wo ihr was hinhaben wollt und guckt erstmal, dass ihr die Wege anlegt und dann tastet euch vor. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp auch, man schafft nicht alles auf einmal. Wenn man, also ich habe jetzt eine Anfrage tatsächlich von jemandem aus einer Gemeinde, die ein Beet gestaltet haben wollen. Wir machen das gemeinsam, auch mit den Kindern, was richtig toll ist. Und dann habe ich auch gesagt, ihr braucht das jetzt noch nicht machen. Jetzt, ihr gießt nur im Sommer, macht das im Herbst, wir planen das in Ruhe. Und bis dahin nehmt einfach eine schöne Blumenmischung, einjährig, und dann ist das Beet voll. Setzt zwischendurch ein paar Bodendecker, die sich schon mal vermehren können. Und dann habt ihr wenig Arbeit, aber viel Freude. Und Gründüngung ist natürlich auch eine super Sache, gerade Phacelia. Phacelia, das ist als Bienenfreund. Und das kann man einfach aussehen und ist auch einjährig. Ich habe es dann untergegraben, düngt den Boden, und man hat es schön, die Bienen haben es schön, und man kann in Ruhe planen. Oder einfach einen Teil schon mal machen. Also das soll ja gar keine Arbeit sein, das soll Vergnügen sein.
Also das ist tatsächlich was ich am Anfang auch falsch gemacht oder nicht gewusst habe. Ich hatte so mehrere Ecken, da wollte ich Staudenbeete machen, und ich dachte so, ich muss das jetzt einmal im Frühjahr machen und dann wachsen die und dann ist alles gut. Und da auch zu lernen, nee, so funktioniert das nicht. Erstens braucht es wirklich Zeit, bis die Pflanzen sich ausgebreitet haben. Und drei große Ecken, das schaffst du gar nicht in einem Sommer. Also, und jetzt ist es auch so, ich habe mehrere Ecken, da denke ich immer noch, die gefallen mir gar nicht. Aber nein, die sind dieses Jahr nicht dran. Also da muss man sich dann manchmal auch ein bisschen disziplinieren und sagen, jetzt konzentriere ich mich auf dieses Beet, dass das schön ist. Und nächstes Jahr ist dann eine andere Ecke im Garten dran. Ja. Gehen wir mal weiter. Du hast gerade schon gesagt, da ist eine Trockenmauer dann entlang eures Grundstückes. Und wenn man, ich weiß gar nicht, ob man da entlang laufen kann an den Stauden vorbei, da ist ja dann, oder läufst du dann, da ist ja eine Rasenfläche, läufst du dann über die Rasenfläche hoch?
Ja, da laufe ich an der Rasenfläche lang.
Da läufst du, also dann kommt man von der Bank, die ist in der südöstlichen Ecke, und dann läuft man über die Rasenfläche hoch. Links sind dann diese Stauden. Und dann kommt man in der südwestlichen Ecke in eine Kapelle. Und da habe ich gestaunt, weil ich kenne sonst niemanden, der eine kleine Kapelle in seinem Garten hat. Warum wolltest du das dann haben und wie hast du die gestaltet?
Ja, also eigentlich ist das gar keine richtige Kapelle. Das ist eigentlich eher so ein kleines, so eine kleine Pergola. Und wir haben es einfach Kapelle genannt, weil das so ein bisschen so aussieht. Und wir haben noch nie da drin gesessen, weil das voller Steine ist. Das ist so eine Art Trockenmauerrest, wo wir noch nicht genau wissen, was wir damit machen. Also Kapelle ist ein bisschen hochgegriffen, aber trotzdem ist es ein sehr schöner Platz. Also für mich jetzt besonders, weil ich da einfach eine schöne Erinnerung mit verbinde. Ich war da einmal und habe Brombeeren gepflückt, weil da tatsächlich Brombeeren und auch eine Klematis dran rumrankt. Und ein paar Rosen und Lavendel, also es ist schön. Aber jetzt nicht im geistigen Sinne eine Kapelle. Trotzdem, auch da kann einem ja Gott begegnen. Das heißt, ich war dabei, diese Brombeeren zu pflücken, und dann kommt ein mir wildfremder Mann vorbei und sagt, die Gärtnerin aus Liebe. Einfach so. Und das fand ich einfach so schön, weil ich gedacht habe, ja, Gott sieht mich, wie ich bin.
Also du hast in dem, was der Mann dir gesagt hat, hast du etwas geahnt, wie Gott dich sieht? Oder wie
ja,
muss ich das?
Das war für
verstehen?
Mich einfach so, dass wie so ein Zuspruch von Gott, dass das nicht einfach nur ein Garten ist, sondern dass ich eine Gärtnerin aus Liebe bin. Und ich habe es auch nicht nur für Garten, man ist ja nicht nur im Garten am Säen, sondern auch glaubensmäßig am Säen. Ja? Und dass das aus Liebe geschieht, das fand ich einfach so schön. Dieser Zuspruch. Und ich habe den tatsächlich von Gott so genommen, weil ich kannte diesen Mann ja gar nicht. Wir haben auch gar nicht miteinander gesprochen. Das kam einfach so, zack, dieser Ausspruch, und weg war er. Mhm.
Ja, schöne Begegnungen am Gartenzaun, die gibt's zum Glück immer wieder. Wenn uns jetzt auch ein Gartenliebhaber zuhört und der vielleicht auch den Wunsch hat, ich möchte Gott in meinem Garten vielleicht auch mehr begegnen. Ich möchte das auch so ein bisschen lernen, da ein Auge dafür zu kriegen oder einen Sinn dafür zu kriegen, dass ich solche Erlebnisse, wie du sie jetzt mit dem Mann hattest, dann eben auch ein bisschen spirituell einordnen kann und nicht nur einfach als Zufallsbegegnung sehe. Was würdest du jemandem raten, der diese Sehnsucht hat, Gott in seinem Garten zu begegnen? Wie kann er oder sie das anfangen?
Am besten geht's mir, wenn ich entspanne. Und dann kann ich gucken, wo entspanne ich mich denn? Wenn das der Garten ist, dann kann ich mich einfach mal entspannen. Ich guck dann lieber die schönen Sachen an und nicht, was muss ich jetzt noch alles erledigen im Garten, ne? Unkraut jäten und das hier müsste mal eingedämmt werden, sondern guck, wie ich zur Ruhe komme und dann merke ich, Gott wartet schon auf mich. Er hat noch viel, viel mehr Interesse daran, mir zu begegnen als ich. Also ich habe mir auch viel zu lange Stress damit gemacht, Gott zu begegnen. Ja, mit um den stillen Tag. Und jetzt inzwischen ist es anders, dass ich einfach denke, hier, wir treffen uns und ich muss das nicht irgendwie planen, ich muss auch nicht irgendwie was erwarten und trotzdem viel erwarten. Mhm. Ja, verstehst du, was ich meine? Es ist einfach, dass Gott da ist und mich überrascht, mich beschenkt, aber es ist eine Schönheit, eine Lockerheit reingekommen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich einerseits Angst hatte, was ist, wenn er mir begegnet und irgendwas sagt, was ich nicht hören will. Und auf der anderen Seite, was ist, wenn er mir nicht begegnet, das ist ja noch viel blöder. Aber ich glaube, da ist im Laufe der Jahre auch Vertrauen gewachsen, wie Gott ist. Ja, dass ich ihm begegnen kann und vertrauen kann, er hat das Beste für mich. Nicht nur das, was gut ist, im Garten an sich, sondern das Beste, das heißt ihn im Garten.
Und wenn du jetzt so einen Impuls hast oder einen Eindruck hast, da spricht jetzt Gott zu dir oder da siehst du was in deinem Garten und dann wird dir das zu einem Bild, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Woher weißt du denn jetzt, ja, da hat mir jetzt Gott gerade diesen Gedanken gegeben und das sind nicht nur meine eigenen Gedanken?
Ja, das ist nicht nur im Garten der Fall. Ich muss ja immer gucken, ist diese Idee auch von Gott oder ist das meine eigene Idee? Ich habe auch viele Ideen. Ich muss das wirklich auch Gott zeigen und sagen halt, hier sortier aus, was nicht von dir ist, beziehungsweise was gar nicht dran ist. Ja. Und der Maßstab ist natürlich die Bibel. Das heißt, ich gucke, was in Gottes Wort dazu steht oder gucke auch in der Konkordanz, ob dazu irgendwas steht zu dem Thema oder frag auch jemand, der sich damit auskennt. Ne? Also dann, das ist schon das Kriterium, da muss ich dich dran messen, ganz klar. Mhm.
Du hast gerade gesagt, du hattest anfänglich auch Angst, Gott sagt dir vielleicht was, was dir nicht so gefällt. Mir geht es beim Unkraut jäten ganz oft so im Garten, dass ich denke, das ist für mich ganz stark ein Bild dafür geworden, für Dinge in meinem Leben, wo ich egoistisches Verhalten habe, liebloses Verhalten habe. Die Bibel nennt das Sünde, also Dinge, die unsere Beziehung zu Gott stören, die unsere Beziehung zu den Mitmenschen und zu uns selber stören. Und da ist das Unkraut für mich ein ganz starkes Bild geworden. Ich weiß, es gibt da diese Diskussion, Unkräuter gibt es nicht. Für mich ist ein Unkraut, wenn es einfach meine anderen Pflanzen überwuchert. Und ich habe früher das, was man Butterblumen nennt, also Hahnenfuß, so geliebt, wenn ich es auf einer Wiese gesehen habe. Und heute im Garten, ich muss ehrlich sagen, ich stehe auf Kriegsfuß damit, weil der bildet so Wurzelausläufer und die gehen über andere Pflanzen drüber und die verwurzeln sich auch wirklich fest. Also die kriegt man nicht mit einem Zupfen raus, da muss man mit einer Schippe ran, dass man die Wurzeln rauskriegt, damit die sich nicht überall ausbreiten und über alles drüber gehen. Wie ist das denn jetzt, wenn Gott dir in deinem Garten auch mal was Unangenehmes sagt, also wenn er, ich sag's jetzt mal so, Unkraut zupft. Kommt das vor?
Ja, aber klar. Also ich sehe es genauso wie du. Unkraut ist für mich Unkraut. Und zwar immer, also eigentlich alles, was da wächst, wo es nicht hingehört. Also eine Rose könnte im Getreidefeld auch ein Unkraut sein. Ja, natürlich, nicht nur im Garten, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig, immer wieder sein Leben, ich mache es gar nicht unbedingt so bewusst, aber mir ist es ganz wichtig, dass ich im Reinen bin, mit ihm und mit anderen Menschen. Weil dann habe ich so eine Freiheit, dann kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Es hindert mich nicht. Ja. Und das habe ich zu schätzen gelernt. Deswegen finde ich das mit dem Unkraut jeden, für mich ist es immer so das Bild, dass Gott irgendwas abschneidet. Also für mich ist das ein ähnliches Bild, nicht das Unkraut, sondern der Rückschnitt von Rosen zum Beispiel. Das ist ganz, ganz wichtig für die Rosen, weil die brauchen Licht und die brauchen Luft, damit sie sich gut entwickeln können. Und genau so beschneidet Gott auch Sachen bei mir. Der schneidet einfach Sachen ab, die nicht nötig sind, die Wachstum behindern, die Beziehungen entweder zerstören oder behindern. Und da, das möchte ich halt auch gerne zulassen. Das heißt, da bin ich froh, wenn er sagt, also hier, ich merke es ja selber. Ja. Wenn ich dann irgendjemand grummelig bin, dann merke ich es ja selber. Und dann kreise ich auch dort rum. Und das brauche ich ja nicht. Das braucht auch der andere nicht. Dann möchte ich lieber sagen, hier, tut mir leid. Je schneller es geht, desto besser. Ne? Dann können wir gemeinsam wieder vorwärts gehen. Und das haben wir auch als Familie, dass wir sagen, jetzt haben wir uns gegenseitig hier irgendwie, angegrummelt, irgendwas, schlechte Laune. Und dann sagen wir halt, jetzt vergeben wir uns, wir machen einen Neustart. Und das ist für mich einfach ein sehr, sehr schönes Wort. Dieser Neustart, dann kann man gemeinsam durchstarten, es behindert einen nichts. Mhm.
Ja, dieses Bild vom Schnitt, vom Rückschnitt, das kennt auch jeder Gärtner. Mhm. Im Herbst oder je nachdem auch nach der ersten Blüte schneidet man den Lavendel zurück, damit er dann noch ein zweites Mal blüht. Ich finde das immer wieder faszinierend, die Pflanzen kommen ja wieder. Der Wachstumstrieb ist einfach da und wenn man sie schneidet, jetzt zum Beispiel auch bei den Reben, wir haben zwei Rebstöcke bei uns im Garten, manchmal nehme ich da auch Ranken weg, die eigentlich gut nach oben wachsen, weil sie dem eigentlichen Stock und den eigentlichen Früchten, die wachsen, die Kraft nehmen. Also dieser Rückschnitt oder dieser Schnitt, der hat ja auch was Lebensförderndes, was Lebenserhaltendes. Von dem her, auch wenn es in dem ersten Moment unangenehm ist, wenn Gott in unserem Leben, an unserer Seele, an unserem Denken, an unserem Handeln arbeitet, er hat ja was Gutes damit im Sinn. Er möchte, dass es noch schöner blüht. Er möchte, dass es gesunde Früchte gibt im übertragenen Sinn. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wenn man von eurer Kapelle weiter Richtung Norden läuft, dann kommt man noch einmal durch einen Rosengang. Also du musst Rosen wirklich sehr, sehr gerne haben. Und dann kommt noch mal eine kleine Rasenfläche und dann kommt ein Apfelbaum. Du hast insgesamt, wenn ich das richtig weiß, sehr wenig Obst und auch kaum Nutzgarten, also Gemüsebeete. Gibt es da einen Grund dafür?
Also ich hätte gerne einen Nutzgarten, ich habe bloß einfach nicht die Zeit dafür. Also ich habe eher so einen Naschgarten, also hinter dem Baum wachsen noch gelbe Himbeeren, dann an der Kapelle wachsen unterschiedliche stachellose Brombeeren, wobei die mit den Stacheln tatsächlich besser schmecken, glaube ich. Und natürlich Kräuter, aber mehr schaffe ich einfach nicht. Aber ich fände es toll. Und Tomaten habe ich auch noch. Die wachsen im Kübel, die auf der Terrasse, das finde ich auch immer schön.
Mhm. Vielleicht kommt die Zeit ja irgendwann, ja, dass dann auch ein Nutzgarten dran ist. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast in eurem Garten noch ein Kräuterbeet und ein Toskanabeet. Was blüht und duftet denn da?
Das Kräuterbeet, das war einmal der Sandkasten meines Sohnes, den er eigentlich nie benutzt hat. Der hat dann lieber unter einer stachellosen Rose, also eine Kletterrose, mal wieder eine Rose, gespielt und da in der Erde gewühlt. Das hat er gerne gemacht, aber den Sandkasten nie genutzt. Deswegen haben wir den irgendwann umfunktioniert und ein Kräuterbeet daraus gemacht. Also dieses kleine Sandkastenbeet, da sind tatsächlich Gewürze und da kann man sicher sein, da kann ich meinen Sohn hinschicken, meinen Mann hinschicken und da passiert nichts.
Und die bringen dann auch das Richtige, genau, mit zurück in die Küche, genau. Ja, und das Toskana-Beet, also Lavendel hast du ja schon in deinem Garten, das ist ja so das Klassische, was man mit Toskana verbindet. Was blüht denn da noch im Toskana-Beet?
Ja, also das ist auch sowas, wo ich denke, dass Gott das ein bisschen eingefädelt hat, weil als ich den Garten geplant habe, da habe ich in der Leihbücherei ein Buch über Trockengärten gefunden und das fand ich sehr, sehr schön, einfach optisch, und da war das noch gar nicht so sehr mit Trockenheit das Thema. Aber es hat mich einfach optisch angesprochen und dann habe ich gesagt, oh ja, das will ich mal machen und habe ringsrum um die Rasenfläche und eben auch in diesem Toskana-Beet besonders einen ganzen LKW voller Kies untergegraben. Das war mächtig viel Arbeit und mein Mann hat gesagt, weißt du, was du tust? Ich zieh das nicht mehr hinterher raus. Gut, das war nicht nötig. Ich habe dann tatsächlich Pflanzen explizit dafür ausgesucht, zum Beispiel Wolfsmilch, aber auch Tulpen fühlen sich da sehr wohl. Lavendel, Rosen kann man auch dazu pflanzen, weil die sowieso tiefe Wurzeln haben. Und was ganz, ganz toll ist, also wirklich eine absolut empfehlenswerte Pflanze, ist eine Blauraute. Perowski. Das ist, kann man sich vorstellen, wie ein Riesenlavendel. Hat so silbrige Blätter und blüht violett, blau-violett. Und duftet so ein bisschen anders, ein bisschen herb, aber dafür blüht er sehr, sehr, sehr lange und sieht sogar noch im Winter aus. Und ist absolut pflegeleicht, muss man, wenn sie einmal etabliert ist, nie mehr gießen. Und einmal im Frühjahr abschneiden auf so 15 cm, sonst nichts. Also ganz, ganz, ganz toll. Kann ich nur empfehlen.
Ganz spannend. Kannst du noch mal den Namen sagen, falls jetzt jemand uns zuhört und sagt, den möchte ich haben?
Blauraute, also Perowski. Ja, ein absoluter Liebling.
Alles klar. Was ich auch in meiner Gartenarbeit gelernt habe, ist, dass ein Garten nie perfekt sein wird. Zum einen kommt immer wieder Unkraut durch. Der Vorgänger von unserem Haus, also wir haben tatsächlich ein Haus schon übernommen, wo schon ein Garten dabei war. Da waren auch viele Bäume auf dem Grundstück. Die haben wir dann weggenommen, weil sie A, zu viel Platz verbraucht haben und B, das Haus auch sehr schattig gemacht haben. Aber da war es zum Beispiel und ist teilweise jetzt auch noch so, dass es noch Wurzelreste im Boden hat. Das heißt, ich kann gar nicht überall pflanzen, weil sobald ich einen Spatenstich tief gehe, komme ich auf die Wurzeln. Da muss ich warten, bis die irgendwann verrottet sind. Aber der Vorgänger hatte auch einen Hang mit Efeu bepflanzt. Ja, du rollst schon mit den Augen. Und ich hatte am Anfang den Anspruch, dass das Efeu ganz weg muss. Und heute weiß ich, dass das einfach ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Und ich bin zufrieden, wenn er in einem bestimmten Bereich bleibt. Da finde ich ihn mittlerweile sogar auch schön. Aber dass er sich einfach auch nicht weiter ausbreitet. Kennst du das in deinem Garten auch, dass es da unperfekte Ecken gibt oder Stellen gibt, wo du jedes Mal die Stirn runzelst, wenn du dran vorbeiläufst?
Eigentlich nur. Also perfekt ist da gar nichts. Ich glaube, jeder Garten drückt auch ein bisschen was von dem Menschen aus, der ihn gestaltet oder drin lebt. Und ja, also bei mir ist es schon eher wild. Ja, also es ist zwar gestaltet und wenn der Rasen gemäht ist, dann ist es so, wirkt es ein bisschen wie ein Park. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, also diesen Ruhepol braucht es, aber es gibt wilde Ecken, ja, es gibt richtig wilde Ecken. Und jetzt gerade zum Beispiel hatte ich eine Operation. Das heißt, ich konnte nicht in den Garten, was immer sehr schade ist, und habe dann von drinnen die Pracht bewundert und dann hat es geregnet und dann hat sich die Pracht vermehrt, aber auch das Unkraut. Das heißt, ich muss das auch aushalten und denke halt, ja, dann freuen sich die Bienen. Ja? Also was den einen Kummer macht, freut den anderen. Die Bienen finden halt gerade so Wildkräuter ganz, ganz toll. Und auch diese Unkräuter, Hahnenfuß habe ich auch, stehe ich auch auf Kriegsfuß mit, wird sich jetzt auch ausbreiten. Was soll ich machen? Ist so. Und dann versuche ich das zumindest zu schätzen. Ich versuche sie einzudämmen. Ja? Also ich versuche es dann, sie nicht blühen zu lassen. Klar, der Hahnenfuß hat auch noch andere Möglichkeiten, sich zu vermehren, aber dass sie sich zumindest nicht zu stark vermehren. Aber ich lasse auch wirklich Unkräuter zu bei mir, weil ich weiß, dass sie gut für die Natur sind. Mhm. Und manche kann man essen und manche sind auch noch heilsam. Also das kommt auch noch dazu.
Wobei, also ich habe gesehen, du hast auf deinem Blog auch ein Rezept für Brennnesselpizza? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das ist Flan. Flammkuchen. Ja. Das ist Brennnesselflammkuchen.
Also das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Aber wenn jemand das interessiert, dann kann er da ja auch gerne mal gucken. meingartenglück.com heißt die Adresse, wenn da jemand mal vorbeischauen möchte. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Rundgangs angekommen. Wir stehen sozusagen auf eurer Terrasse und lassen den Blick nochmal in den Garten schweifen. Und ich finde es total spannend, dass Menschen zu allen Zeiten durch ihre Gärten oder Gärten allgemein durch die Schöpfung von Gott angesprochen worden sind. Einfach weil sie diese Schönheit gesehen haben und darin auch etwas von Gottes Wesen, von seiner Art zu uns gesehen haben. Ich denke da zum Beispiel an das Lied von Paul Gerhardt, Geh aus mein Herz und suche Freud, immer noch ein Klassiker. Und ich habe zum Schluss jetzt noch ein Zitat mitgebracht von einem evangelischen Landadeligen aus dem späten 17. Jahrhundert. Also der hat zur ähnlichen Zeit gelebt wie Paul Gerhardt. Er heißt Wolf Helmhard von Hoberg. Der Name sagt mir jetzt sonst nichts, aber das, was er sagt, finde ich sehr schön. Und das schließt auch so ein bisschen den Kreis zu unserem Thema Gott im Garten begegnen. Von Hoberg bezeichnet Gartenarbeit nämlich als eine kleine Akademie des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung und der Geduld. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Gefällt dir das auch oder findest du das mit der Akademie zu streng?
Och, das kann ich richtig gut mit. Also das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Kann ich gut nachvollziehen. Das ist Akademie, also ich lerne halt auch gern, weißt du? Deswegen ist für mich das eher ein positives Wort. Und ich möchte auch bis ins hohe Alter auch weiter lernen, weil es einfach so viel Interessantes gibt und auch Gott besser kennenzulernen, weil auch da, ich lese gerade einen Epheserbrief und da geht es ja auch um die Höhe und Breite und Tiefe Gottes und seiner Liebe, das überhaupt zu begreifen. Und ich glaube, dazu braucht man ein ganzes Leben, ja, und noch mehr.
Also ist die Akademie gar nicht negativ besetzt für dich, sondern eigentlich was Schönes. Mhm. Also ich merke auch, wenn mir mein Garten etwas beibringt, dann ist es Geduld. Ich bin von Natur aus kein sehr geduldiger Mensch. Und dann einfach zu sehen, es braucht teilweise 2 bis 3 Jahre, bis ein Staudenbeet so aussieht, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Obstbäume brauchen noch länger, bis man da wirklich die Früchte seiner Arbeit buchstäblich genießen kann. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei der Kindererziehung, da dauert es dann noch länger. Und ich denke, wo hat man das heute in unserer Gesellschaft noch, dass du wirklich über Jahre etwas beobachten musst oder warten musst, bis du siehst, was rausgekommen ist. Und ich finde das sehr wertvoll, da Geduld durch den Garten zu lernen. Wenn du dir jetzt das mal anguckst, Glaube, Liebe, Hoffnung, Geduld, spricht dich da spontan was an, wo du sagst, da wünsche ich, dass Gott als Gärtner noch etwas mehr in mein Leben hineinpflanzt?
Das ist eine schwierige Frage. Also Geduld habe ich natürlich auch nötig. Aber ich glaube, ich würde mich doch für die Liebe entscheiden. Einfach, weil ich vom Typ her eher zielstrebig bin. Und dann kann es sein, dass ich einfach übers Ziel hinausschieße, beziehungsweise über die Menschen hinweggehe. Und da finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, entweder Menschen mitzunehmen oder im Blick zu haben. Und es soll nicht um mich gehen, es soll nicht um das Buch gehen, es soll halt um Jesus gehen und den möchte ich groß machen. Und deswegen mache ich das alles, ja. Und darum geht's. Und letztendlich geht's halt darum, Gottes Liebe den Menschen zu bringen, ja. Und dann ist der Garten halt auch so ein Türöffner für mich und, deswegen habe ich das Buch auch so geschrieben, so persönlich, wie ich es geschrieben habe. Ich habe immer meine Nachbarn vor Augen gehabt und gesagt, also denen möchte ich das schenken können. Ja? Und das habe ich hinterher auch gemacht. Und das war auch wieder eine spannende Sache, weil das war kurz vor Weihnachten, habe ich ihm das Buch geschenkt, eingepackt und sie hat es noch gar nicht ausgepackt. Das heißt, es hat dann 3 Monate gedauert, bis wir uns wieder im Garten getroffen haben und dann Feedback kam. Und das kam dann in Form von Socken, Marmelade, einer Pflanze und haben sich bedankt.
Also das heißt, dir ist der Garten oder die Gartenarbeit ist für dich auch eine Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und ihnen sozusagen selber kleine Samen des Glaubens oder des Nachdenkens über Gott ins Herz zu sehen.
Ja, das entweder durch persönlichen Kontakt. Also letztens war eine Frau, die hat bei mir Blumen geklaut. Die ist an der Trockenmauer vorbeigegangen und ich habe nur gedacht, huch, da klaut ja jemand Blumen. Und bin ich hingegangen und habe gesagt, hier brauchen Sie Blumen. Und dann habe ich ihr halt noch ein paar dazu, wo ich wusste, die halten sich. Und da hat er eine Gartenschere dabei. Und dann habe ich ihr ein paar Blumen mitgegeben, weil ich hab ja wirklich genug. Und das war einfach eine schöne Begegnung. Und keine Ahnung, ob sie dann was von Gott gespürt hat. Da kann ich nur hinterher beten. Bei anderen Sachen ist es natürlich konkreter. Wenn ich mein Buch verschenke, dann ist natürlich der Glaube präsent. Für wen das Thema Garten einfach ein schönes Thema ist, der ist offen, auch dann das Thema Glauben auch sich einzulassen, zumindest sehr oft. Es soll auf alle Fälle ein Angebot sein, ja, von meiner Seite her. Deswegen auch der Blog. Ich habe dann Gott gefragt, was mache ich denn jetzt nach dem Schreiben? Womit soll ich meine Zeit füllen? Was soll ich machen? Soll ich gar nichts machen? Und dann kam die Idee mit dem Blog. Wenn ich gewusst hätte, was das alles bedeutet, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber darüber habe ich keine Gedanken mehr gemacht, sondern ich habe es einfach gemacht. Und da ist es auch so, dass ich das hauptsächlich mache. Natürlich auch, um Menschen zu ermutigen, auch Christen zu ermutigen, aber auch, um Leuten überhaupt mal zu zeigen, wie Gott ist. Und er ist Liebe und er ist für uns und ganz anders, als sie vielleicht denken.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Hanni, dass du heute hier im Studio warst und uns an deiner Liebe zum Garten und an deiner Liebe zu Gott hast teilnehmen lassen.
Ja, vielen Dank, Hanna, dass ich da sein konnte. Es war richtig schön mit dir.
Ja, Hanni Plato war heute zu Gast in dieser Ausgabe von Das Gespräch. Ich habe mit der begeisterten Gartenliebhaberin einen Spaziergang durch ihren Garten gemacht und wollte dabei nicht nur wissen, was in ihrem Garten alles blüht, sondern auch, wie Hanni Plato Gott in ihrem Garten begegnet. Denn die Grafikerin hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Gartenglück – Begegnungen mit Gott im Garten. Das wunderschön bebilderte Buch ist bei Gerd Medien erschienen, hat rund 220 Seiten und kostet 25 Euro. Außerdem bloggt Hanni Plato auf der Seite meingartenglück.com. Sie finden alle Informationen zum Buch und auch die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören, auf unserer Webseite erfplus.de in der Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Till Heimer hat diese Sendung technisch betreut. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet und wenn Sie möchten, auf Wiederhören hier bei ERF Plus Das Gespräch.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.